Da sitzt ihr nun, oder saßen sie damals, wie jeden Sonntag, wenn man zum Gottesdienst ging in den Tempel oder wenn man zum Gottesdienst geht, hier bei uns. Man ist zusammengekommen, man hat miteinander Zeit, man will miteinander Gott loben. Man ist zusammengekommen, weil es die Zeit dafür ist. Die Leute damals im Tempel, weil man zusammenkam, um ein Fest zu feiern, weil man zusammenkam, um das Wort Gottes zu loben. Und die Jünger waren auch da, wie immer. Sie gehörten zu dem Volk, sie hatten sich getroffen, wenngleich die Zeit, in der sie sich trafen, eine besondere war und eine sehr stressige Zeit. Sie hatten erlebt, dass der Meister, mit dem sie zusammen waren, dass Jesus gekreuzigt worden war und sind durch eine traumatische Erfahrung gegangen, dass alle Hoffnung ihres Lebens auf Veränderung, auf Zukunft wegbrach. Es schien, als würde man ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Dann die irritierende, verstörende und zugleich Hoffnung machende Botschaft, der Herr ist auferstanden. Das hat's noch nie gegeben, dafür fehlte jede Vorstellungskraft. Es gab kein Erfahrungsmuster für, wie gehen wir damit um, wenn ein Toter aufersteht? Wie gehen wir damit um, wenn der, der gekreuzigt wurde, aufersteht und uns erscheint und uns die Botschaft gibt, dass das der Sieg in dieser Welt über Hölle, Tod und Teufel ist? Wie gehen wir damit um, dass dieser Herr unter uns ist und uns unterrichtet über das, was kommen wird und dann Himmelfahrt? Der, der auferstanden war, der tröstend in ihrer Gegenwart war, der zurückgekommen zu sein schien, wenn auch anders, wenn nicht so bleiben, wie sie es kannten. Dieser Herr war unter ihnen, war lebendig, war da. Eine besondere Atmosphäre seiner Gegenwart, wenn er sich einstellte im Jüngerkreis. Und dann holt er sie zusammen und vor ihren Augen wird er aufgenommen in den Himmel. Wie wir gehört haben vor einigen Tagen während unseres Jubiläums. Zum Beispiel, da hatten wir ja gehört von Jörg Albrecht, dass es sozusagen der Moment war, wo er von einer Gurkentruppe sprach. Es waren 11, nicht 10, nicht 12, es waren 11. Eine Unzahl, keine wirkliche Zahl. Und es heißt, dass in dem Moment, wo Jesus aufgenommen wurde, bei dem Ereignis waren etliche dabei, die freuten sich und beteten Jesus an als den Auferstandenen. Und einige waren dabei, sie waren nur dabei, aber ihr Herz war, man wusste nicht. Sie zweifelten, sagt die Bibel. Sie zweifelten, ob das alles so ist. Sie zweifelten und sorgten sich vielleicht, wie es werden wird. Jesus fuhr gen Himmel auf. Und seitdem waren sie beieinander, miteinander. Und alle waren ratlos. Was wird? Wie wird's? Man traf sich, man hing vielleicht in den Gedanken noch ein wenig nach, weißt du noch damals? Vielleicht haben die Zweifler die Überhand bekommen und haben gesagt, hör doch auf damit. Er ist jetzt weg. Wir müssen uns einrichten. Ich habe schon Kontakte wieder mit dem Heimatdorf aufgenommen, hat vielleicht der eine oder andere gesagt. Ich gehe zurück zum Fischen, ich reaktiviere mein altes Business. Man war beieinander. Und dann kommt Pfingsten. Wir nennen es heute so. Dann geschieht etwas Überraschendes. Pfingsten ist das Fest, so wir sagen könnten, es ist das Fest der Überraschung. Nicht der Geschenke, vielleicht auch, aber nicht so in dem Sinne, wie wir es kennen. Ein Fest der Überraschung. Sie sitzen beieinander. Es ist ganz normal, wie immer, Gottesdienstzeit, Tempelzeit. Man kommt zusammen, man kennt sich, man hat seine Rituale. Vielleicht hat man auch Essen auf dem Tisch. Man kommt aus unterschiedlichen Situationen und dann geschieht es. ein Brausen, ein übernatürliches Brausen. Vielleicht so, wie wir es auch manchmal schon erlebt haben, wenn man irgendwo auf der Veranda sitzt und mit einem Mal so ein Gewittersturm wie aus dem Nichts entsteht und man um sich herum mit einem Mal spürt, woher auch immer, die Bäume fangen an sich zu schütteln, es rauscht in den Kronen. Und dann ist es auch vielleicht schon da. So muss es gewesen sein. Es rauscht und man guckt und man schaut und man sieht und ohne zu klopfen, ohne um Erlaubnis zu bitten, überrascht der Geist Gottes die Jünger in dem Raum, wo sie sitzen. Er klopft nicht an, er fragt nicht, Entschuldigung, kann ich kommen? Wann ist es euch recht? Können wir einen Termin machen? Er ist da. Es rauscht und er ist da. Alles wird durcheinander gebracht. Nichts bleibt, wie es war. Er kommt und berührt die Menschen, die versammelt sind. Ja, Jesus hatte darüber gesprochen. Er hat gesagt, ich werde euch den Tröster senden, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Er hat davon geredet. Aber dass es so passiert, in der Weise, wie es jetzt passiert, dass es zu der Zeit passiert, genau dann, wann es passierte, das hat Jesus alles gar nicht gesagt. Der Heilige Geist kam völlig überraschend und hat sie überrumpelt, so möchte man sagen. Aber inmitten dieser Szene, wo der Geist Gottes kommt, passiert etwas mit den Herzen der Männer und Frauen, die dort versammelt sind. Sie sind plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme für Jesus. Der Geist Gottes kommt und lässt sich auf sie sichtbar nieder mit einer Flamme auf dem Kopf. Was für eine Überraschung. Und etwas Interessantes beginnt in diesem Moment. In der Vergangenheit hat sich nichts verändert, die hinter ihnen lag. Ihr Wissen hatte sich in diesem Sinne nicht verändert. Jesus war gekreuzigt, sie waren verwirrt, er war wiedergekommen, er hat sie gelehrt, er ist vor ihren Augen entrückt worden. Sie waren zweifelnd beieinander. Sie waren, alles das war nach wie vor Teil ihres Lebens, ihrer Vergangenheit. Aber in dem Moment, wo der Geist Gottes kommt, erscheint alles in einem anderen Licht. Mit einem Mal gewinnt das, was zurücklag, eine neue Bedeutung. Wir könnten sagen, es erfährt sozusagen ein anderes Gewicht. Es wird in einer anderen Weise zueinander gestellt und komponiert. Da ist der Petrus, der durch das tiefste Tal der Tränen gegangen ist, weil er seinen Herrn verraten hatte. Der mit einem Mal anfängt, von Jesus zu reden. Wir haben die Geschichte gehört. Mit einem Mal können sie in Sprachen reden, die sie nicht gelernt haben. Und ganz ehrlich, die haben sie auch nicht verstanden. Sie wussten nicht, was sie reden. Sie sprachen eine Sprache, vielleicht haben sie geahnt, das hört sich jetzt so ein bisschen, vielleicht nach Farsi an, aber woher hätten sie wissen sollen, dass es Farsi war? Sie waren nie dort. Aber die aus dem Land, wo Farsi gesprochen wird, waren an dem Ort, wo sie das hörten. Sie hörten sie in ihren Sprachen reden. Leute aus Nordafrika, Leute aus den arabischen Inseln, aus dem Hinterland. Sie waren da aus den unterschiedlichsten Volksgruppen und sie hörten die Jünger in ihrer Sprache predigen, reden, beten, Gott loben. Sehr eigen. Der Geist Gottes überrascht die Jünger und überrascht die Zuhörer, die sich plötzlich mitbekommen, wie Gott sozusagen sich ihnen mitteilt. Sehr eigenartig. Und Gott überrascht die Leute, die drumherum sind, dass sie auch irritiert sind und nicht so richtig wissen, was dort geschieht. Die Deutung derer, die drumherum sind, ist eindeutig, nämlich, die sind besoffen. Sie lallen, sie reden wirres Zeug. So schien es. Das ist der Denkhorizont der Menschen, die ohne den Geist Gottes sehen, was Gott tut. Eigenartig. Sehr überraschend. Und etwas Wesentliches von Pfingsten haben wir damit am Wickel, wenn wir so wollen, nämlich dass dort, wo der Geist Gottes kommt, Umwertung passiert. Wo der Geist Gottes auftritt und auf den Plan kommt, in das Leben von Menschen kommt, wird Bekanntes neu miteinander verknüpft und wird Bekanntes neu miteinander sozusagen zusammengefügt. Und daraus wird eine verändernde, kraftvolle Wegstrecke mit Gott. Denken wir an den Petrus. Petrus liegt auf dem Söller, es ist Mittagszeit, er hat Hunger, er träumt vom Essen. Und er hat eine Vision von lauter Sachen, die er nicht essen darf. Das muss ein furchtbarer Zustand sein. Wenn man eine Diät machen muss und träumt von den Sachen, die man nicht essen darf. Der Arzt hat gesagt, achten Sie da auf Ihren Zucker. Und wovon träume ich? Von Torte, von Kuchen, von lauter leckeren Sachen, die so süß sind, von Pralinen. Und dann die Vision Gottes für den Petrus, der dort wartet aufs Essen, der vielleicht sogar schon riecht, dass was gekocht wird. Und Gott zeigt ihm lauter ekeliges Zeug und macht ihm dann überraschenderweise klar, wenn ich etwas rein nenne, wenn ich etwas anders beurteile als du, dann schieb du es nicht weg. Wenn ich etwas rein nenne, nenn du es nicht unrein. Und damit wird Petrus vorbereitet für den Besuch bei dem Hauptmann, bei dem Cornelius. Er hatte keinen Vergleich, was Gott da tut. Er merkte nur, als Jude sollte er in ein Haus, wo er eigentlich nicht hineingehen darf, zu einem sozusagen unheiligen, unreinen. Und Gott sagt, wenn ich dich dahin schicke, dann sag nicht, dass das unheilig und unrein ist, dann geh dorthin. Und Petrus geht hin und predigt. Und irgendwie hat er vielleicht auch zu lange gepredigt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Heilige Geist kann nicht das Ende der Predigt abwarten. Und bevor Petrus fertig ist, fällt der Heilige Geist auf die Versammlung. Und Menschen beginnen wieder in Sprachen zu beten und zu prophezeien und Gott zu loben und zu ehren. Ich glaube, dass Gott so gehandelt hat, damit Petrus überhaupt begreift, was Gott vorhat. Nämlich, dass Gott seinen Geist ausgießen will über alle Völker, nicht nur über das Volk Israel, sondern dass Gott seinen Geist geben wird allen Menschen aus allen Völkern, die aufrichtigen Herzens sind und die nach Gott fragen und ihn finden wollen. Und Petrus versteht, was da passiert. Wenn der Geist kommt, Überraschung. Überraschung. Denken wir an Paulus, als er noch Saulus hieß. Er war Feuer und Flamme für Gott. Aber anders als die Jünger an Pfingsten. Pfingsten war passiert, die Gemeinde war entstanden und Saulus setzte seine ganze intellektuelle Kraft und seinen Einfluss da rein, aus dem Judentum kommend, diese neue verrückte Sekte, diese neue Gruppe im Judentum, diese Christen zu verfolgen, die davon redeten, dass dieser Jesus, der am Kreuz gestorben war, dass dieser Jesus der Messias sein sollte, der Erlöser der Welt. Was für eine abstruse Vorstellung, schon damals. Und Saulus setzt alles daran, Menschen hinter Schloss und Riegel zu bekommen. Die Menschen müssen weg. Wenn die Lehre nicht auszurotten ist als solcher, dann müssen die Leute weg, die diese Lehre im Herzen haben. Und auf dem Weg nach Damaskus, um wieder dort Menschen zu verfolgen, erscheint ihm Jesus in einer Vision selbst. Und wenn der Geist Gottes kommt und wenn der Geist Gottes eingreift, sind das oft wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umwerfende Erfahrungen. Saulus fällt vom Pferd und erblindet aufgrund der Lichterscheinung. Und dieser Jesus, völlig überraschend, spricht ihn an und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Da redet der Auferstandene, da redet der Gekreuzigte, da redet der, den Saulus sozusagen mit Stumpf und Stiel ausrotten will, der spricht ihn an. Bis ins Mark ist Saulus erschüttert. Der Geist Gottes kommt völlig überraschend. Völlig überraschend. Und wertet Menschen in ihren Erfahrungen neu, was sie gesehen und gelernt haben. Das, wogegen Saulus war, er wird als Paulus in die Wüste gehen und darüber nachdenken, 3 Jahre lang. Und Gott sortiert ihm die Gedanken und er entdeckt, wer Jesus ist, der erwartete Messias, der die Welt erlöst. Und wieder etwas später ist er unterwegs, so wie Petrus damals die erste Predigt hielt. Wir haben davon gehört, 3000 kamen dazu. So hat dann Paulus die andere Methode Gottes kennengelernt. Nämlich er ging zu Fuß, zu Schiff, zu Pferd, vielleicht auch zu Esel, keine Ahnung. Er ging alleine in Gruppe durch die unterschiedlichsten Regionen und erzählte von Jesus. Er selber wurde von der Botschaft, die Jesus ihm ins Herz gegeben hatte, so motiviert, dass er sie weitererzählte. Er verkündete den Auferstandenen und Menschen kamen zum Glauben und Gemeinden entstanden in dem, was wir heute als Türkei und Griechenland kennen. Und in dieser Zeit dann schreibt Paulus Briefe an die Gemeinden zur Ermutigung, zur Stärkung. Und aus einem dieser Briefe nehme ich den Text für die Predigt, in der ich ja schon mittendrin bin. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 10. Denn uns hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, sogar die Tiefen Gottes. Welcher Mensch nämlich weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Und so erkennt auch keiner, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von Gott in Gnaden verliehen wurde. Davon reden wir auch, aber nicht in angelernten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Worten, die wir vom Geist lernten, indem wir Geistesgut in Geistesworten ausdrücken. Ein naturhafter Mensch aber nimmt nicht auf, was vom Geist Gottes stammt, denn es ist ihm eine Torheit und er vermag es nicht zu begreifen, weil es geistig beurteilt werden will. Der Geisterfüllte aber beurteilt alles, wird jedoch selbst von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erfasst, dass er ihn belehren könnte? Wir aber haben den Sinn Christi. Eine überraschende Bibelstelle. Findet ihr nicht? Ich finde sie überraschend trocken. Da hätte man doch irgendwie noch, keine Ahnung, Blumen mit Raketen in die Luft schießen können oder das ist so sehr trocken. Aber Paulus beschreibt in diesen wenigen Worten, worum es geht, wenn der Geist Gottes kommt. Der Geist Gottes kommt und wertet Dinge neu. Der Geist Gottes kommt überraschend und anders und handelt an den Menschen und dreht Dinge um, fügt sie neu zusammen. Der Geist Gottes kommt und markiert eine Trennung zwischen Menschen, die ohne Geist Gottes unterwegs sind und die Welt versuchen zu erklären. Und wenn der Geist Gottes kommt, gibt es Einsichten in das, was Gott tut, die nur denen Menschen möglich sind, die mit ihrem Herzen bei Jesus sind und die den Geist Gottes erleben und erfahren. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was er uns von Gott in Gnaden gegeben wurde. Wer den Geist Gottes hat, entdeckt, dass dieser gekreuzigte Jesus der Retter dieser Welt ist. Wer den Geist Gottes spürt an seinem Herzen, erkennt und weiß zutiefst in dem Moment, ich brauche Erlösung. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Neuanfang, um bei Gott im Himmel zu sein. Wer unter den Geist Gottes kommt, entdeckt, dass er als Mensch in dieser Welt gefährdet ist und dass es gut ist, einen Schöpfergott zu haben, der mich aufnimmt und der mir begegnet in Barmherzigkeit und Liebe, der mich reinigt, der mir vergibt, der mir einen Neuanfang schenkt. Der Geist Gottes macht den Unterschied. Der Geist Gottes ist es, der Menschen zusammenstellt und der Menschen von der einen Stelle zur anderen Stelle bewegt. Gottes Geist überrascht uns. Er überrascht uns miteinander und er überrascht uns als moderne Zeitgenossen. Er überrascht die Menschen damals und er überrascht uns heute noch. Wenn wir versuchen, das Evangelium Menschen zu erklären, die in ihrem Herzen nicht vorbereitet sind, spüren wir so oft, dass wir sagen, es ist so schwer, den Leuten zu erklären, was wir meinen. Die verstehen überhaupt nicht, was ich sage. Es ist so schwer, heute Zeitgenossen klarzumachen, dass wir Erlösung brauchen. Die gucken mich an, was ist denn das für ein Wort, Erlösung? Wenn wir Zeitgenossen erklären, du musst gerettet werden für die Ewigkeit. Ja, wieso Ewigkeit? Am Schluss ist Schluss, oder? Da beginnt das große Fressen der Würmer. Also, was soll da kommen? Wenn wir Zeitgenossen versuchen zu erklären, dass wir Vergebung unserer Sünde brauchen. Sünde? In Köln singt man das schon seit Jahrzehnten. Wir sind doch alle kleine Sünderlein. Also ich bitte, hallo, das ist so nett. Da lachen wir immer. Und da haben wir so nette Nasen auf. Also Sünderlein, bitte, das ist doch nichts Schlimmes. Wir brauchen Erlösung, Vergebung. Gott liebt uns, das ist ja nett. Ich lasse mich gerne lieb haben, kein Problem. Soll er mal ruhig machen. Aber Gott will, dass wir ein gutes Leben führen. Habe ich schon ohne Gott. Es ist so schwer. In der Sicht der modernen Zeitgenossen kommt Gott nicht mehr vor. Jedenfalls nicht in der tradierten Form von Evangelium. Wir leben in einer Zeit, in der man an ganz viele Sachen glauben kann, an alles Mögliche. Man kann fast sagen, es ist leichter, an alles zu glauben, bloß nicht an Gott und ja, nicht an Jesus Christus. So interessant. Aber Paulus macht deutlich den Korinthern, die vielleicht auch in dieser Spannung gelebt haben, die gesagt haben, was ist so schwierig, Paulus, das, was du uns erklärt hast, wenn wir das den anderen erklären, irgendwie kommen wir da nicht durch und wir selber haben Probleme damit. Das ist irgendwie nicht so einsichtig. Das ist so, ah. Und Paulus macht deutlich, schaut, durch den Geist Gottes können wir sehen und erkennen und verstehen, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Ihr habt doch erlebt und erfahren, als ihr euch mit eurer Schuld, mit euren Zweifeln, mit eurem zerbrochenen Herzen, mit eurer Not, eurer inneren Not zu Jesus gewandt habt im Gebet, wie Friede von Gott euer Herz erfüllte. Ihr erinnert euch an die kleine Stelle aus der Apostelgeschichte, die Max vorgelesen hat. Als sie das hörten, wie geht's weiter? Stach es ins Herz. Als sie das hörten, und dann kommt der Geist Gottes, als sie das hörten, kommt der Geist Gottes und öffnet das Herz, dass sie verstehen, diese Botschaft gilt mir. Es ist, wie wenn es so ein, wow, das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh, ein Aufwachen, ein Staunen, ein Erkennen, wer man ist. Man kriegt plötzlich die Dimension mit, in der man steht, mitten in dieser Welt. Der Geist Gottes kommt und öffnet uns die Augen, wer wir sind. Wir lesen in der Johannes-Evangelium, dass der Geist Gottes überführt von Sünde. Das heißt, der Geist Gottes macht uns klar, wer wir sind und wie weit wir von Gott getrennt sind. Und in dem Moment, wo wir das sehen, spüren, einschätzen, wahrnehmen können, wirkt der Geist Gottes an uns und in uns. Pfingsten ist das Fest der Überraschung. Gottes Geist leitet Menschen in die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Gottes Geist leitet Menschen in die Erkenntnis, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und dass diese Auferstehung bedeutet, auch wir werden eines Tages auferstehen und mit ihm in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei Gott sein. Ich habe in den letzten Jahren an vielen Gräbern gestanden und habe das, was man so immer hört und weiß, ich habe es schätzen gelernt zu wissen, was es bedeutet, den Satz sagen zu können, wir werden uns wiedersehen in der Ewigkeit. Nicht nur in ein dunkles Loch zu schauen, wo ein schmucker Sarg liegt und nicht zu wissen, wohin mit meiner Erinnerung, wohin mit dem, wer der war oder die war, werden wir uns wiedersehen, wenn ja, wo, wohin mit all den Sätzen, die ich nie gesagt habe. Die Kraft der Auferstehung ist, dass es eine Ewigkeit gibt und dass wir uns wiedersehen werden. In der lichtvollen Atmosphäre Gottes. Wohl dem, der in diesem Licht leuchtet mit gewaschenen Kleidern im Blut des Lammes. Wohl dem, der sein Leben Jesus gegeben hat und bei Gott sein wird. Paulus schreibt völlig unaufgeregt, diesen Geist Gottes haben wir. Wir können diese Dinge erkennen. Und das Interessante ist, was er sagt, fast so nebenbei in dem Text, davon reden wir auch. Ganz einfach, ganz schlicht. Wir haben den Geist so, ja, und dann im Vers 13 ganz vorne, davon reden wir auch. Wir können mit Gott nicht unterwegs sein. Wir können diesen Christus nicht erlebt haben. Wir können diesen Jesus nicht in unserem Leben haben. Wir können nicht sagen, Jesus Christus ist der Herr und über ihn schweigen. Das geht nicht. Vielleicht haben wir, kann man jetzt philosophieren, uns das Reden abgewöhnt und sperren uns gegen den Geist. Wir können den Geist, so schreibt Paulus später, dämpfen. Wir können ihn zurücktreiben. Aber das Wesen des Geistes ist, dass er sich mitteilen will. Er hat sich mir mitgeteilt und er will sich durch mich anderen mitteilen. Er hat mich beschenkt und er will durch mich andere beschenken. Er hat mich begabt und er will durch mich andere mit den Gaben in Berührung bringen. Der Geist Gottes drängt auf Multiplikation. Der Geist Gottes ist dynamisch. Er will von der Liebe, vom Herzen Gottes in mein Herz und durch mein Herz entzündet in Liebe für Christus zu anderen Menschen, damit sie von der Liebe berührt werden. Pfingsten ist ein Fest der Überraschungen. Mit Pfingsten beginnt der Geist Gottes Menschen zu beschenken. Er handelt, er offenbart, er gibt Einblicke, er wertet Dinge neu. Der Geist Gottes schafft und redet und handelt in seiner Gemeinde. Es kann gut sein, dass wir darin ungeübt sind, so zu hören und so zu sehen und so zu beten. Vielleicht, dann müssten wir es neu einüben. Aber der Geist Gottes ist ein Geist, der mich berühren möchte und mich in Kontakt bringen will mit der Welt, mit dem Leben, dass in Christus von Gott kommt. Im Kolosserbrief, wir haben ja darüber auch schon gepredigt und gehört, heißt es, dass wir hinaufschauen, Kolosser 3, 1, dass wir hinaufblicken sollen zu dem, wo das Leben ist. Wenn ihr also mit Christus auferweckt seid, so sucht, was oben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was oben ist. Der Geist Gottes will Leben von Gott in mein Leben umsetzen. Und manchmal leben wir so ein bisschen dagegen. Wir versuchen gerne sozusagen unser Leben zu bekommen und unser Leben zu führen und unsere Entscheidungen selber zu treffen und hoffen, dass der Heilige Geist kommt mit der Sahnespritze und oben noch den göttlichen Sahnespritze. Und du wollest nicht verweilen, lieber Gott, mir getreulich nachzueilen. Ich lauf und du segnest mich dabei. So macht es Gott nicht. Der Geist Gottes führt, der Geist Gottes will leiten. Und in den Wegen, die wir manchmal so gar nicht zu verstehen scheinen, hat er einen Plan und agiert sehr zielgerichtet. Apostelgeschichte 16 heißt es, dass die Apostel versucht hatten, das Evangelium im Hinterland der Türkei zu predigen. Und es heißt dort hochinteressant, der Geist Gottes wehrte ihnen. Es war, wird gesagt, dass der Geist Gottes ihnen kein Erfolg bescherte. Denk mal so, also Herr, das ist auch nochmal. Und dann sitzen sie fest im Hafen. Hinter ihnen das Land, wo kein Erfolg war. Vor ihnen das Meer, durch das sie nicht schwimmen konnten. Keine Ahnung wohin. Und in der Nacht redet der Geist Gottes mit einer Vision zu dem Paulus. Und am nächsten Morgen reden sie drüber, tauschen sich aus und spüren, hier redet der Geist Gottes. Und sie setzen über nach Griechenland und bringen das Evangelium nach Europa. Gottes Führung mit den Menschen, die ihm vertrauen, sind Führungen des Segens. Der Geist Gottes überrascht. Nicht immer, nicht jeden Tag, aber der Geist Gottes öffnet uns die Augen für das Leben und für das, was Gott uns geschenkt hat und was Gott in uns tun will. Der Geist Gottes redet in unsere Herzen, gibt uns Zeugnis. Ihr kennt diese Situation, wo jemand sagen kann, heute Morgen war mir das ganz wichtig. Ich sollte unbedingt Bruder sowieso, Schwester sowieso anrufen. Heute Morgen war mir ganz klar, ruf bei dem Arzt an. Ich rufe an und Gott sei Dank habe ich angerufen. Er war nur noch heute da. Ich konnte mein notwendiges Rezept heute noch kriegen. In Kleinigkeiten agiert manchmal Gott so. Und manchmal ist man unterwegs und man spürt, man soll mit jemandem, der irgendwo sitzt, in ein Gespräch kommen. Und in diesem Gespräch kann man Zeugnis geben, kann man berichten von dem, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Der Geist Gottes überrascht. Und was Paulus schreibt, ist, der Geist Gottes vermag, Dinge zu sehen und in meinem Leben zu übersetzen, die nicht von allen Menschen in gleicher Weise sozusagen nachvollzogen werden können. Er scheidet zwischen denen, die ohne Geist Gottes sind und denen, die vom Geist Gottes berührt sind, die offen sind. Aktuellstes Beispiel, ich komme dann zum Schluss. Wer hat gestern vielleicht nebenbei mitverfolgt, dass eine wunderbare Hochzeit stattgefunden hat? Der Royals in England, und dort gab es einen Pastor, den Bischof von Chicago, von der Episkopalen Kirche, der anglikanischen Kirche in den USA, Michael Bruce Curry. It was sheer fun to see him preach. Ich habe selten bei einer royalen Hochzeit einen Pastor hinter der Kanzel hüpfen und fast tanzen sehen und begeistert sich mitreißen lassen von der Freude an der Liebe Gottes und dass Gott Liebe ist und dass Gott durch die Liebe die Welt erneuern will. Der war hin und weg. Einige Leute grinsten schon berührt, manche schliefen ein, andere, ich weiß zwar nicht warum, aber gut, manche. Ja, genau. Aber das Interessante daran war, auch im Nachgespräch, als dann das Pärchen dann durch London fuhr, die Moderatoren, sie sprachen nur von der Liebe zwischen der jungen Prinzessin oder der neuen Duchess und dem neuen Duke, zwischen Harry und Meghan. Nur ein älterer Moderator versuchte immer wieder mal die Bemerkung zu machen, dass doch die Predigt wegweisend war. Dass doch die Predigt gewichtig war. Dass doch die Predigt bedeutsam war. Und mir schien so, ja, er scheint zu ahnen, in diesem Wort gibt es eine Wirklichkeit, die ist größer als zwischenmenschliche Liebe. Wir sehen das, was vor Augen ist. Aber der Geist Gottes vermag, Dinge in einer tieferen und größeren Sicht zu vermitteln, als wir das sehen. Ich lade uns ein, darüber neu nachzudenken für uns selber, neu auf die Spur zu kommen, wo und wie agiert und reagiert und bedeutet mir der Geist Gottes in meinem Alltag etwas. Ich lade uns ein, uns neu auf die Spur zu begeben, Bibel so zu lesen, wo redet der Geist Gottes, wie tut er das? Ich lade uns ein, uns neu auf die Spur zu begeben, darüber nachzudenken, wo sind für mich Dinge völlig klar, weil der Geist Gottes sie mir aufgeschlossen hat. und manche in meiner Umgebung überhaupt nicht verstehen können, was ich da sage. Und wo braucht es dann das Gebet von mir, dass der Geist Gottes am Herzen des anderen doch arbeiten möchte, dass er versteht und ihm das Verständnis aufgeschlossen wird für die rettende Botschaft des Evangeliums in Jesus Christus. Pfingsten ist das Fest der Überraschung. Der Geist Gottes kommt, verändert Dinge, gewichtet sie neu, öffnet uns die Augen, damit wir froh werden über das, was Gott in Christus geschenkt hat. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann ist das eben nicht nur ein Stück Brot und so ein Minischluck Saft. Wir wissen, dass das eine andere Qualität hat. Dass es uns erinnert an das Sterben und Auferstehen Christi. Dass es uns erinnert an das, was Gott in Jesus getan hat. Dass es uns verbindet miteinander als ein Leib, als eine Gemeinschaft, als eine neue Familie. Wir wissen, dass diese Symbole, diese Zeichen etwas sind für eine Wirklichkeit, die größer ist als das, was jetzt rein materiell vor uns steht. Und wir wissen, dass dieser Jesus für uns gestorben ist und uns erlöst hat und wir eines Tages ihn sehen werden in der Herrlichkeit. Das Sagen, das Denken, das Glauben, das Bekennen können, geht nur, weil der Geist Gottes uns die Augen dafür geöffnet hat. Amen.